Er schuf den Himmel, die Erde und er schuf dich. Kennen wir eigentlich die Schöpfung? Ihr Kinder könnt mal ein bisschen reinrufen gleich, okay? Stellt euch mal vor, ihr müsstet die 6 Tage der Schöpfung malen. Ja? Ich verrate euch, was da passiert ist. Ihr dürft 2 Farben verwenden. Am Anfang schafft Gott Tag und Nacht. Welche Farben würdet ihr nehmen? Ja, ruf einfach. Sehr gut. Gelb, schwarz, weiß, schwarz, irgendwie sowas, ne? Top. Am 2. Tag trennt Gott das Wasser vom Himmel, und er schafft also die Atmosphäre und das Meer. Welche Farben nehmen wir? Ruf einfach. Zum Beispiel blau oder vielleicht auch weiß, ja? So. Am 3. Tag, ja? Da trennt Gott das Wasser vom Land und schafft auf dem Land Bäume und Pflanzen. Was nehmen wir für Farben? Wieso blau? Grün und braun. So. Das Wasser war doch vorher. Aufgepasst. Jetzt kommt der 4. Tag. Am 4. Tag schafft Gott die Sonne, den Mond und die Sterne. Auf jeden Fall gelb, wahrscheinlich noch schwarz. So. Oder blau noch ein bisschen dabei. Okay. Am 5. Tag schafft Gott die Fische und die Vögel. Was brauchen wir für Farben? Ja, wenn wir jetzt an die bunten Vögel denken, ja. Aber wir nehmen wieder irgendwie blau-weiß. Und am 6. Tag, da schafft Gott die Tiere und den Menschen. Und wir sind wieder bei Braun- und Grüntönen. Seht ihr das Muster? Ich finde das faszinierend. An den ersten 3 Tagen, da erschafft Gott sozusagen einen Rahmen. Nennen wir es mal so, ja? Und an den anderen 3 Tagen die Bewohner. Ich habe jetzt mal nicht die Lebewesen, weil meines Wissens leben Sonne, Mond und Sterne nicht. Vielleicht finden wir irgendwann was Neues raus, aber trotzdem, Gott schafft einen Rahmen und dann das, was in diesem Rahmen schalten und walten soll. Jetzt gibt es manch einen, der sagt, waren das wirklich 6 Tage? Ist das nicht vielleicht ein viel längerer Prozess etc.? Das mag sein, da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ich neige zu einer wortwörtlichen Auslegung. Aber entscheidend ist, was uns das über Gottes Charakter sagt. Dass er den Ort, an dem wir leben sollen, passend vorbereitet hat. Vielleicht ist manch einem Fifi-Kurs auch aufgefallen, ey, da gibt es doch ein physikalisches Problem. Wieso schafft Gott Tag und Nacht und erst später Sonne und Mond? Ist nicht die Sonne der Grund, warum es Tag und Nacht gibt? Interessante Sache. Nun, stellt euch mal vor, ein Spielprogrammierer programmiert ein Spiel, an dem es abwechselnd Tag und Nacht wird, testet das Spiel und merkt irgendwann, ach, ich habe ganz vergessen, eine Sonne reinzuprogrammieren. Und trotzdem ist es in seinem Spiel abwechselnd Tag und Nacht. Nun, wenn ein menschlicher Programmierer das kann, dann kann Gott das sowieso. Versteht ihr? Gott hat festgelegt, es ist Tag und Nacht. Und nachträglich hat er gesagt, ich baue noch einen physikalischen Grund dafür ein. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass die Sonne ihm den Tag macht. Aber ich glaube, dass Gott es unglaublich spannend findet, dass wir all diese ganzen naturwissenschaftlichen Dinge, die er sich ausgedacht hat, Stück für Stück entdecken. Manch einer denkt ja, wenn man sich mit Naturwissenschaften befasst, ist das so eine Art Abkehr von Gott. Ganz viele Naturwissenschaftler sagen, nee, wenn man das Glas ganz austrinkt, dann wartet am Grunde dessen die tiefe Erkenntnis dahinter, muss ein Gott stecken. Gott hat also den Rahmen gemacht und er hat die Bewohner gemacht. Das heißt, er hat auch dich gemacht. So, mal gucken, wer von den Kindern diesen Herrn hier kennt. Also als ich die Andacht in der Schule gehalten habe, ging das wesentlich mehr ab. Erik, wer ist das? Ja, das ist der Hauptcharakter aus Fortnite. Wenn ihr das nicht kennt, dieses Spiel, habt ihr nichts verpasst. Aber es ist sehr beliebt. So, und jetzt ist dieser Kandidat aus Fortnite im richtigen Ort, Erik? Nein, das ist der Hintergrund von Minecraft. Jetzt stellt euch mal vor, der Typ müsste in Minecraft klarkommen. Ja, gut, beide haben eine Axt und können ein bisschen was, aber eigentlich wäre das echt schwierig. Ja, also wenn ihr diese beiden Spiele nicht kennt, ihr müsst euch vorstellen, das eine ist ein reines Ballerspiel, das andere ist ein Aufbauspiel. irgendwann wird das schwierig. Manchmal ist das Leben aber für uns genauso, dass wir das Gefühl haben, ich bin eigentlich für was anderes geschaffen, / programmiert. Ich bin eigentlich nicht für diese Umgebung gemacht und ich muss irgendwie hier klarkommen. Ich habe das Gefühl, als müsste ich mit einer Gabel Suppe essen. Gott aber hat den Rahmen und seine Bewohner passend gemacht. Er hat dich so geschaffen, dass du zu diesem Leben eigentlich passen solltest. Manchmal fühlt sich das nicht so an, gerade in der Schule. Aber das kann daran liegen, dass du noch nicht siehst, wohin dich etwas führt. Also ich weiß heute, wie dankbar ich für Dinge in der Schule bin, die ich damals verflucht habe. Gedichtinterpretation. Ohne die Schule hätte ich nie herausgefunden, wie gerne ich Gedichte mag. Wisst ihr, was eine Sache ist, die mich ganz stark ausmacht? Geschichten erzählen. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Und diese Liebe zu bestimmten literarischen Texten, die hätte ich ohne die Schule nie entdeckt. Manchmal fühlen wir uns am falschen Ort, so als würde der Hut noch nicht ganz passen, obwohl wir da wirklich noch reinwachsen. Aber ein anderer Grund ist tatsächlich, wir leben in einer Welt, die aufgehört hat, nach Gott, dem Schöpfer, zu fragen. Gott, der Schöpfer aber, möchte, dass du und dein Lebensumfeld zusammenpassen. Das sieht dann eher so aus. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Du hast eine Berufung, eine Bestimmung. Und die ist nicht irgendwann mal festgelegt worden und dann hat Gott geguckt, wer könnte dazu passen. Du und deine Bestimmung greifen ineinander, haben miteinander zu tun. Wie der wahre Hutmacher ist Gottes Frage, was gefällt dir? Was kannst du gut? Denn das ist der Weg, den du gehen sollst. Das war der Part für die Kinder. Jetzt kommt Jesse mit einem Lied für die Kinder und dann wollen wir euch noch segnen. Und dann kommt noch so ein kleiner zweiter Teil für die Größeren. Ja, wunderbar, super. Kennt ihr das, wenn man so Brötchen isst und darauf sich so eine Scheibe Graubrot legt? Manche schwören da ja drauf, finden das total lecker. So Weißbrot mit Graubrot. So ein bisschen ist es mit der Predigt heute auch so. Ne? Erst gab es Brötchen, jetzt kommt noch ein bisschen Graubrot. Das heißt nicht, hey, vorhin war ermutigend und jetzt kommt das große Aber. Ich denke nur, wir können mit dem ganzen Thema noch etwas in die Tiefe gehen. Wir verdauen also jetzt erstmal noch diesen ersten Gedanken. Du hast eine Berufung und du bist von Gott geschaffen und der Weg, auf dem du dieser Berufung folgst, ist ebenfalls von Gott geschaffen und diese Dinge passen zueinander. Sie greifen ineinander. Ich hatte eben erwähnt, was manchmal dazu führen kann, dass wir uns aber so nicht fühlen und ich glaube, das ist ein für uns alle sehr, sehr gut bekanntes Empfinden. Irgendwo hinzukommen und zu denken, bin ich der Einzige, der sich hier unnormal, unwohl fühlt, der hier nicht richtig ist? Ich bin Lehrer und ich fühle mich bis heute unwohl unter anderen Lehrern. Das Interessante ist, dass ich genau deswegen gerne Lehrer bin. Ja, weil ich glaube, dass ich genau deswegen, weil ich so untypisch bin, meinen Platz da habe, den sonst keiner einnimmt. Wie erwähnt, ein Grund, der mir einfällt, warum wir uns nicht immer pudelwohl fühlen, das ist, weil wir noch nicht sehen, worauf etwas hinausläuft. Ziel dieser Predigt sollte also nicht sein, dass wir demnächst sagen, also mein Dienst, der macht mir so viel Mühe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das für mich wollte, das lasse ich besser. Es sind doch gerade die schweren Wege, auf die wir zurückgucken und mit Gott erkennen, ja, das ist ein ganz wichtiger, tiefer Teil meiner Geschichte geworden. Und ein anderer Grund ist, dass wir in einer Welt leben, die nicht mehr nach Gott fragt. Und das Spannende daran ist, das heißt nicht, dass diese Welt eine 180-Grad-Wendung von Gott gemacht hat. Viele Menschen, die nicht nach Gott fragen, wollen es trotzdem gut machen. Nicht wirklich bösartig unterwegs. Ja, wir halten zu einem großen Teil die 10 Gebote. Ja, unsere Grundgesetze basieren zu einem großen Teil auf den 10 Geboten. Die Menschen machen es nicht furchtbar falsch, aber sie machen es, ohne nach Gott zu fragen. Und wir sind umgeben von Menschen, die uns, wie in dieser Geschichte, einen bestimmten Hut aufsetzen, eine Erwartung an uns haben. Früher war das natürlich noch wesentlich stärker so, du wirst doch mal in die Fußstapfen deines Vaters treten. Oder andersrum, nicht, dass du so ein Verlierer wirst wie dein Vater, ein indirekter Hut, den man uns aufsetzt. Das sind viele Erwartungen, die uns in eine bestimmte Richtung lenken. Aber wir selbst können auch die Person sein, die uns einen falschen Hut aufsetzt und daran festklammert. Natürlich fragt der wahre Hutmacher danach, und was gefällt dir? Und das ist eine Frage, die können wir beantworten. Unsere Interpretation dessen, was für ein Hut darauf zu folgen hat, mag aber trotzdem falsch sein. Das ist ein bisschen, als wäre man ein Olympionike, der zu den Olympischen Spielen kommt und hat eine klare Vision, wohin die Reise geht, hat eine klare Vorstellung von seinen Zielen, er hat aber auch eine klare und sehr eigene Vorstellung davon, wie so ein Wettkampf abläuft und performt und wundert sich, dass ihn jemand aufs Treppchen holt und irgendwann sagt ihm jemand, sie waren nicht angemeldet. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen, aber unsere Kampfrichter kennen sie nicht. Für die waren sie wie tot. Nun, dass auch wir wie tot sind, wenn wir nicht mit Gott leben, mag sein, aber da gibt es gute Neuigkeiten. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Jetzt mag manch einer sagen, Moment, kleinen Schritt zurück. Gehen jetzt nicht die Bildebenen durcheinander? Eben ging es darum, dass man wie tot war, wenn man nicht nach der höchsten Instanz fragt. Jetzt in diesem Kontext von Epheser heißt es aber, man ist wie tot, weil man gesündigt hat in seinen Vergehungen. Nun gibt es denn jetzt einen Zusammenhang dazwischen, nicht nach der höchsten Instanz zu fragen und zu sündigen? Denn wie gesagt, bei dem Wort Sünde, da ist unsere erste Assoziation oft eine sehr boshafte Haltung. Tatsächlich ist aber das nicht nach Gott fragen, nicht nach der höchsten Instanz fragen, die Ursache für unsere Sünden und unser Verhalten. Selbst wenn ein Mensch doch sagt, ja, aber ich halte mich doch an den Großteil der 10 Gebote. Was ist mit dem ersten Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn wir nicht nach Gott, unserem Schöpfer, fragen, dann sind wir an genau dieser Stelle schon vom Weg abgewichen. Wir folgen einem möglicherweise guten Weg, aber das Gute ist manchmal der schlimmste Feind des Besten. Aber das ist ganz gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Und jetzt erfahren wir allerdings, dass dahinter noch eine andere treibende Kraft steckt. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Epheser 6, Vers 12 sagt uns genau darüber, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Da gibt es also einen Widersacher. Hebräisch heißt Widersacher Satan. Ja, oder eben griechisch Diabolos, der die Dinge verdreht. Der Teufel, der uns verwirrt. Und jetzt hoffe ich, weiß ich nicht, ob ich jetzt Eulen nach Athen trage, aber ich glaube, es ist spannend, doch einmal zu erwähnen, was uns dieser Vers hier noch ganz Wichtiges verrät. Ich weiß nicht, ob wir noch diese Vorstellung haben, es gäbe zwei Reiche, ein Reich des Himmels, wo Gott thront, und ein Reich der Hölle, wo der Teufel thront. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass der Teufel der Herr der Hölle sei. Die Fantasie, dass der Teufel die Hölle regiert, das sind Bilder aus dem Mittelalter, ganz populär geworden zur Zeit vom Ablasshandel. Laut Offenbarung wird der Teufel selbst in den feurigen Pfuhl geworfen, um dort bestraft zu werden. Der Teufel ist nicht der Herr der Hölle. Seine Herrschaft ist in den Kindern des Ungehorsams, hier. Nun, was heißt dieser Machtbereich des Teufels? Auch hier hilft uns kein Schwarz-Weiß-Denken, wo wir der Meinung sein könnten, ja, das ist so eine blutrünstige Bande von Taugenixen. Es ist eine Schliche des Bösen, uns die meiste Zeit vergessen zu lassen, dass es da ist. Wie Spinnweben, die nur sichtbar werden, wenn der Tautropfen drauf fällt. Der Teufel muss uns nicht auf einen bestimmten falschen Weg führen. Es reicht, wenn er uns von dem einen richtigen Weg wegführt. Dieser Herrschaftsbereich des Teufels, der findet da statt, wo Menschen genau den Gedanken haben, den ich eben angerissen habe. Ja, aber ich halte mich doch im Wesentlichen an die Gebote. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ja, natürlich gibt es schlechte Menschen, ne? Nicht hier und nicht heute, aber irgendwo anders bestimmt. Aber ich bin doch im Wesentlichen ein guter Mensch. Und das, was ich falsch mache, bitte, das machen doch alle. Und technisch gesehen stimmt das. Die Bibel würde dir nicht widersprechen. Römer 3, Vers 23 sagt nämlich, alle haben gesündigt unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das stimmt, dass alle das tun, nur leider ist das kein Argument, das wir Gott gegenüber anbringen könnten, damit er unsere Sünden relativiert. Aber Römer 3, Vers 23 geht weiter und sagt, alle haben gesündigt unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden gerettet ohne eigenes Dazutun. Denn wenn der Teufel es nicht schafft, einen Menschen dazu zu verführen, seine Sünde für zu gering zu halten, dann versucht er es andersrum. Und indem ich das, was ich eben gerade gesagt habe, sage, gehe ich ein Risiko ein, weil ich dem Teufel effektiv eine Angriffsfläche biete. Während ich dem einen versuche, den Blumenkohl aus dem Ohr zu ziehen und zu sagen, ja, du bist gemeint, hört der andere längst diese Stimme, die sagt, siehst du, ich habe dir gesagt, du bist nicht gut genug. Ich habe dir gesagt, deine Sünde ist zu schlimm. Geh damit auf gar keinen Fall zu Gott. Erweis dich erstmal als würdig. In jedem Fall ist das Ziel des Teufels, dass wir mit unserer Schuld nicht zu Gott kommen. Dass wir in diesem Zustand, tot zu sein, bleiben. Aber aus Gnade sind wir gerettet. Durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nun, bei so viel Gnade möchte ich mal gnadenlos dem Teufel reingrätschen und sagen, genau, das ist ein absolut ermutigender Gedanke. Du musst nicht gute Werke tun, um erlöst zu werden, sondern weil du erlöst bist, wirst du gute Werke tun. Und dem, der dazu verführt wird, zu denken, aber so schlimm ist es nicht mit meiner Schuld, dem möchte ich ebenfalls sagen, komm damit zu Gott. Und wenn dir vergeben ist, dann gilt für dich, und jetzt ist es an der Zeit, gute Werke zu tun. Dieser Gedanke ist sowohl ermutigend als auch herausfordernd. Und das Ganze unter der Prämisse, dass diese Werke, die wir aber tun wollen, Werke sind auf Wegen, die Gott vorbereitet hat. Nun, nachdem wir dem Teufel gerade ein Schnippchen geschlagen haben, kann er immer noch versuchen, uns dazu zu bringen, dass wir diese Wege, die Gott für uns vorbereitet hat, aber nun mal nicht gehen. Zum Beispiel, indem er uns mit Nichtigkeiten ablenkt, wie Fortnite spielen. Nein, Quatsch. Luke ist schon weg, der hätte sich jetzt geärgert. Und trotzdem kann es eben diese eine Nichtigkeit sein, die mich immer wieder davon abhält, Besseres zu tun, natürlich. Oder aber, und das ist noch das viel Hinterhältigere, der Teufel macht uns glauben, dass eine ganz bestimmte Aufgabe in unserem Leben aber dran sei. Er gibt uns einen falschen Hut. Das Gefühl, dass wir mit einer bestimmten Tätigkeit Gott gefallen könnten. Dass wir sogar denken, es wäre Gottes Wille, dass wir einer bestimmten Sache nachgehen, die uns effektiv müde macht. Nun, wie fragen wir nach dem richtigen Weg? Ich habe vorhin gesagt, es geht nicht darum, dass der richtige Weg ein leichter Weg ist. Wisst ihr, ich glaube, manchmal fallen uns Dinge schwer, weil sie nicht für uns bestimmt sind. Und andere Dinge fallen uns schwer, weil sie für uns bestimmt sind. Wir sollten auch nicht danach fragen, was ist gerade dringend, was ist gerade nötig. Ein Zitat, das ich unglaublich gerne mag, von einem meiner Lieblingsautoren lautet, frag dich nicht, was die Welt braucht. Frag dich, was dich lebendig macht. Und geh hin und tu es. Denn nichts braucht die Welt so sehr wie Menschen, die lebendig sind. Wenn wir unseren Bibeltext ernst nehmen, dass Gott uns auferweckt hat aus dem Tod unserer Vergehung, dann heißt es, dass er uns auch wirklich lebendig macht. Denn der Text sagt uns, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der himmlischen Welt in Christus Jesus. Im selben Brief in Epheser heißt es vorher, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das bedeutet, wenn er uns lebendig macht, dann macht er uns wirklich lebendig. Er erlöst uns nicht nur ebenso. Gott will für uns wahres Leben. Und genau davon möchte uns der Teufel abhalten. Er will nicht, dass du und ich lebendig werden, weil wir dann anfangen, unserer wahren Berufung zu folgen. Und davor hat er Angst, weil genau das das ist, was die Welt braucht. Menschen, die ihrer wahren Berufung folgen. Ich habe mit 14 angefangen, Französisch in der Schule zu lernen. Und das mehr schlecht als recht. Noch ziemlich verbohrt. Wollte ich das nicht wahrhaben, dass ich Französisch lernen soll. Habe also den großen Fehler gemacht, die unglaublich hilfreiche Frage zu stellen. Wofür braucht man das? Ja, ich will doch nicht nach Frankreich ziehen. Und ich war so kurz vor einer 5 und habe dafür gebetet. Und Gott hat ein interessantes Wunder getan. Über die Ferien hinweg habe ich mich ins Französische verliebt. Ulala. Ich kam wieder in die Schule, bin von 4 auf 2 gesprungen, habe ein paar Mal einen Austausch nach Frankreich gemacht. Schön und gut. Ich bin 16 und man kann sich das heute vielleicht nicht mehr so ganz vorstellen. Ich war nicht ganz so selbstbewusst in dieser Zeit. Ich habe zwar nach außen immer einen recht selbstbewussten Eindruck gemacht, aber ich war unwahrscheinlich unsicher. Aber habe mich entschieden, beziehungsweise wurde ich ein wenig dazu gedrängt, das erste Mal beim SOLA, bei einer Zeltlagerfreizeit mitzuarbeiten. Die ganze Zeit mit diesem riesen Fragezeichen, bin ich hier richtig? Kann Gott mich hier gebrauchen? Oder bin ich nachher nur geduldet? War okay, dass ich da war. Und der erste Tag kommt und unsere Teilnehmer sind da und unser Gruppenleiter kommt zu uns und sagt, ey, wir haben ein Problem. Hier sind zwei Jungs aus Frankreich, die machen einen Austausch. Die können kein Wort Deutsch. Die können wir nicht mitnehmen. Oder spricht hier etwa einer fließend Französisch? Ich sprach nicht nur fließend Französisch. Ich konnte auch alle wichtigen Zitate aus Star Wars und der Herr der Ringe. La force is what a victoire. Und ich habe diesen beiden Jungs die ganze Woche über die Andachten übersetzt und mit ihnen auf Französisch stille Zeit gemacht. Ich habe mir extra noch eine französische Bibel, die ich zu Hause hatte, herbringen lassen. Und das war Arbeit, das war anstrengend. Aber ich habe gemerkt, ich habe hier auf dem Sola eine Rolle, die hätte kein anderer ausführen können. Ich, kleiner 16-jähriger, unbeholfener Pimpf, habe eine Rolle, die hätte keiner ausführen können. Gott hat meinen Hass auf Französisch in mich hineingelegt, damit ich bete, damit ich Französisch liebe, damit ich so gut in Französisch werde, dass ich diese Woche machen kann. Er hat Wege angelegt, dass ich in ihnen wandeln soll. Und das war mein Einstieg in die Mitarbeit auf dem Sommerlager. Ich habe immer wieder gemerkt, wie ich genau in diese Arbeit auf diesem Zeltlager hineinpasse. Ich habe Situationen erlebt, die waren unfassbar anstrengend. Das waren so Momente, wo die meisten gesagt hätten, ich mache hier nie wieder mit. Und interessanterweise waren es die Momente, wenn ich daran zurückdenke, in denen habe ich mich absolut lebendig gefühlt. Gottes Berufung ernst nehmen heißt nicht ein Leben wählen, bei dem wir den Weg des geringsten Widerstands nehmen können. Aber wir werden nicht müde sein, weil es der falsche Weg ist, den wir gehen. Wir werden nicht müde sein. Gott hat mit dir noch eine ganze Menge vor. Er hat diese Wege vorbereitet und egal wie anstrengend sie sind, du bist für diesen Weg geschaffen und deswegen, so anstrengend und unmöglich sich dieser Weg auch anfühlt, wirst du diesen Weg in Jesu Namen erfolgreich gehen können, bis zum großen Erfolg, denn dafür bist du gemacht. Das ist der Weg. Amen.